Wer das Neue Testament liest, spürt, dass es mehr ist als eine lose Sammlung von Büchern, eine unsichtbare Linie zieht sich von den Evangelien bis zur Offenbarung. Hinter den verschiedenen Geschichten, Briefen und Visionen steht ein einziger lebendiger Christus, der Gottes Plan verwirklicht. Wenn wir diese Linie sehen, verstehen wir besser, was Gott heute mit uns vorhat und wohin er seine Gemeinde führt. Der Sohn kommt mit dem Vater und durch den Geist. Wenn die Evangelien von Jesus erzählen, stellen sie uns nicht einfach einen außergewöhnlichen Rabbi vor, sondern die leibhaftige Ankunft des dreieinen Gottes in der Geschichte. Jesus tritt auf, predigt, heilt, vergibt, doch in all dem verweist er nicht auf eine eigene, isolierte Größe, sondern auf den Vater, der mit ihm und in ihm ist. In Johannes 8,29 heißt es, und er, der mich gesandt hat, ist mit mir, er hat mich nicht allein gelassen, denn ich tue allezeit die Dinge, die ihm gefallen. Hier spricht nicht ein religiöses Genie von seiner inneren Ausgeglichenheit, sondern der Sohn enthüllt seine ununterbrochene Gemeinschaft mit dem Vater. Dass der Vater in ihm wohnt und er im Vater ist, macht sein Leben zu etwas Einzigartigem, die verborgene Wirklichkeit Gottes tritt in eine menschliche Biografie ein und wird sichtbar, hörbar, berührbar. Der Herr Jesus wurde dem Wesen nach aus dem Geist empfangen und aus dem Geist geboren. Deshalb hatte er das göttliche Wesen, das er vom Heiligen Geist empfing, und das menschliche Wesen, das er von der Jungfrau Maria empfing. So wurde er als der Gottmensch geboren, als der eine, der vollständige Gott und ein vollkommener Mensch war. Als er im Alter von 30 Jahren hervortrat, um zu dienen, kam der Geist Gottes nicht dem Wesen nach, sondern der Ökonomie nach auf ihn herab. Daher lebte der Herr Jesus, während er auf der Erde diente, durch den wesentlichen Geist und diente durch den ökonomischen Geist. Diese Einheit mit dem Vater ist untrennbar mit dem Geist verwoben. Matthäus und Lukas berichten, dass Jesus vom Heiligen Geist empfangen wurde, und Lukas schildert, wie der Geist zu Beginn seines Dienstes auf ihn herabkam. So ist seine Person bereits vom ersten Augenblick an das Zusammenkommen zweier Wesen, des Göttlichen und des Menschlichen. Johannes beschreibt denselben Jesus als das ewige Wort, das Fleisch wurde und unter uns zeltete, als eine mobile Wohnstätte Gottes mitten unter sterblichen Menschen. Das bedeutet, wo Jesus geht, da geht Gott, wo er handelt, handelt der dreieine Gott. Sein Alltag, seine Reaktionen auf Menschen, seine Zuwendung zu den Schwachen und sein freimütiger Umgang mit den Mächtigen sind nicht bloß moralische Vorbildlichkeit, sondern Ausdruck göttlichen Lebens. So wird seine Botschaft vom Reich Gottes zur Einladung, den dreieinen Gott nicht aus der Ferne zu bewundern, sondern ihn in dieser Person kennenzulernen, die uns aufnimmt, mit uns geht und bei uns wohnen will. In der Betrachtung dieses Jesus weitet sich der Horizont, wir sehen nicht nur, wie ein Mensch Gott gefällt, sondern wie Gott selbst in Menschengestalt ein Leben lebt, das uns in sein Reich und in seine Gemeinschaft hineinzieht. Dass der Sohn mit dem Vater und durch den Geist kommt, bleibt nicht bei einer hohen Lehre stehen. Es verändert den Blick auf unser eigenes Leben und unsere Geschichte. Wenn Gott selbst so nahe gekommen ist, wenn er in Christus gezeltet hat, dann ist Weltgeschichte nicht mehr der Ort zufälliger Entwicklungen, sondern der Raum, in dem Gott seine Wohnstätte sucht. In der sanften Autorität Jesu, in seiner Art, Sünder anzunehmen und Stolze aufzubrechen, leuchtet auf, wie Gott unter uns wohnen und sein Reich in uns aufrichten möchte. Wer sich diesem Zeugnis öffnet, entdeckt, das Evangelium ist nicht zuerst eine Forderung, sondern eine Begegnung mit dem dreieinen Gott, der sich nicht scheut, in unsere Begrenztheit einzutreten, um uns in seine eigene Gemeinschaft hineinzuziehen. Und er, der mich gesandt hat, ist mit mir, er hat mich nicht allein gelassen, denn ich tue allezeit die Dinge, die ihm gefallen. Und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als des Einziggeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Evangelien laden dazu ein, Jesus nicht nur als Lehrer zu lesen, sondern als das lebendige Erscheinen des dreieinen Gottes. Wo sein Wort gehört und sein Wesen aufgenommen wird, beginnt ein neues Verständnis von Nähe, Gott bleibt nicht im fernen Himmel, sondern macht unser gewöhnliches Leben zu einem Ort seiner Gegenwart. Wer sich von dieser Wirklichkeit berühren lässt, erfährt, wie die Botschaft vom Reich Gottes aus Geschichten zu Geschichte wird, zur Geschichte einer wachsenden Beziehung, in der der Vater durch den Sohn im Geist unser Inneres gewinnt und unser Lebensumfeld zu einem kleinen Vorgeschmack seiner kommenden Wohnstätte macht. Der Geist als Vollendung des dreieinen Gottes in der Gemeinde. Mit der Apostelgeschichte beginnt eine neue Etappe in Gottes Handeln. Christus ist gestorben, auferstanden und verherrlicht, und nun tritt der Geist in den Vordergrund. Doch dieser Geist ist keine eigenständige geistliche Kraft neben Christus, sondern der Geist, der alles in sich trägt, was Christus durch Tod und Auferstehung geworden ist. Paulus fasst das kühn zusammen, wenn er schreibt, dass der letzte Adam zum lebengebenden Geist geworden ist, und bekennt an anderer Stelle, der Herr aber ist der Geist. Das heißt, wenn der Geist kommt, kommt der Sohn, und mit dem Sohn kommt der Vater. Der eine dreieine Gott naht sich uns in der konkreten Gestalt des Geistwirkens. Hier haben wir den Geist als den Sohn mit dem Vater, um die Vollendung des dreieinen Gottes in der Gemeinde zu sein. Gerade so entsteht die Gemeinde. Sie ist keine bloße Versammlung Gleichgesinnter, sondern der Ort, an dem dieser Geist Wohnung nimmt. Epheser 1, 22 bis 23 bezeugt, Gott hat Christus gegeben, Haupt über alles zu sein, der Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Hier wird die Gemeinde als Leib Christi beschrieben, lebendig durch den Geist und zugleich als die Fülle, die den verherrlichten Christus in Raum und Zeit sichtbar macht. Der Geist, der in der Gemeinde wohnt, macht sie zugleich zum Tempel Gottes und zum Haus Gottes. In dieser Sicht überschneiden sich Bilder, Leib, Haus, Tempel und Königreich. Römer 14,17 erinnert daran, dass das Reich Gottes Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist ist. Das, was in den Evangelien in der Person Jesu erschien, setzt sich nun im Leben eines Leibes fort, der von innen her vom Geist Gottes durchdrungen wird. Für den Alltag der Gemeinde hat das große Konsequenzen. Gottes neutestamentliche Ökonomie endet nicht bei einem Christus außerhalb von uns, den wir nur bewundern könnten. Der Geist bringt Christus in unsere Mitte und in unser Inneres, sodass sein Leben zu einer unmittelbaren Wirklichkeit in Beziehungen, Entscheidungen und Konflikten wird. Wo der Geist Raum findet, wächst der Leib, wird das Haus Gottes gebaut und gewinnt das Reich Gottes Gestalt, oft unscheinbar, aber real. Epheser 3 zeichnet das Ziel dieser Bewegung, Menschen, die mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden, damit die Gemeinde zu einer lebendigen Ausdrucksform des dreieinen Gottes auf der Erde wird. Dieser Ausblick darf ermutigen, keine noch so begrenzte oder konfliktreiche Gemeindesituation steht außerhalb dieser Bewegung. Überall dort, wo der Geist wirken kann, arbeitet Gott daran, seinen Leib aufzubauen und sein Haus zu füllen. So wird das Wirken des Geistes zwischen Apostelgeschichte und Judasbrief zu einer Einladung, die Gemeinde nicht gering zu achten. In allen Schwächen, Spannungen und Bruchstellen hindurch richtet der dreieine Gott seinen Blick auf einen Leib, der Christus ausdrückt, und auf ein Haus, in dem er sich zu Hause macht. Wer sich von dieser Perspektive prägen lässt, sieht in der gewöhnlichen Gemeinderealität einen verborgenen Reichtum. Hier ist der Ort, an dem der Geist kommt, um den Sohn mit dem Vater inmitten eines vielgestaltigen, brüchigen, aber von Gott geliebten Volkes erfahrbar zu machen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und hat ihm gegeben, Haupt über alles zu sein, der Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Denn das Königreich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Die Sicht auf den Geist als Vollendung des dreieinen Gottes in der Gemeinde befreit von Entmutigung und Oberflächlichkeit. Gemeinde wird dann nicht mehr vor allem an sichtbaren Erfolgen, Strukturen oder menschlicher Harmonie gemessen, sondern am leisen, beharrlichen Wirken des Geistes, der Christus inmitten der Seinen vergegenwärtigt. Wo dieses Bewusstsein wächst, entsteht eine neue Wertschätzung für die konkrete Glaubensgemeinschaft, nicht als perfekter Raum, sondern als der Ort, an dem Gottes Ökonomie sich heute vollzieht und an dem der dreieine Gott sich selbst teilt, um einen lebendigen Leib und ein bewohntes Haus für seine Herrlichkeit hervorzubringen. Die sieben Geister und die Vollendung in den Leuchtern und dem neuen Jerusalem. Die Offenbarung führt die Linie von Evangelien und Briefen in eine zugespitzte, letzte Phase. Von Anfang an wird deutlich, dass es um den dreieinen Gott in einer gesteigerten Wirksamkeit geht. Johannes grüßt die Gemeinden mit den Worten, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen. Der eine, der war, ist und kommt, die sieben Geister vor seinem Thron und der treue Zeuge, hier begegnet uns derselbe Gott, den wir in Christus und im Geist kennengelernt haben, nun aber in einer Form, die auf die letzte Zuspitzung der Geschichte antwortet. Der eine Geist wird als sieben Geister gesehen, nicht weil es mehrere Geister gäbe, sondern weil seine Einwirkung intensiviert und vervielfacht erscheint, um der zunehmenden Finsternis, Verführung und Ermüdung zu begegnen. Im Buch der Offenbarung sehen wir die sieben Geister, die von dem Ewigen ausgehen und vom Erlöser sind. Im ersten Abschnitt haben wir den Sohn, im zweiten Abschnitt den Geist und im dritten Abschnitt die sieben Geister. Im Buch der Offenbarung wird der Geist zu den sieben Geistern. In diesem Licht werden die sieben Gemeinden als sieben goldene Leuchter gesehen, und immer wieder durchzieht ein Refrain die Sendschreiben, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Geist spricht, überführt, tröstet und ruft Überwinder hervor, Menschen und Gemeinschaften, die sich von der Umgebung nicht bestimmen lassen, sondern in der Kraft des Geistes leuchten. Die sieben Geister sind zugleich die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde hin ausgesandt sind, sie sind die Augen des Lammes, durch die Christus seine Gemeinde erkennt, prüft und ausrüstet. Unter dieser intensiven, suchenden und stärkenden Wirkung reift die Gemeinde heran zu dem, was sie am Ende sein wird, die Braut des Lammes, die heilige Stadt. Im Bild des neuen Jerusalem bündelt sich schließlich, was Gottes neutestamentliche Ökonomie von Anfang an zielte. Johannes schaut die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut bereit gemacht. Zugleich hört er die Stimme, siehe, die Stiftshütte Gottes ist bei den Menschen, und er wird bei ihnen Stiftshütten. Was sich in Jesus als zeltende Gegenwart Gottes unter uns zeigte und in der Gemeinde als Wohnstätte Gottes in Geist und Glauben Gestalt annahm, wird hier zur vollendeten Stadt. Gott wohnt endgültig bei den Menschen, und die Menschen wohnen endgültig in Gott. Licht, Leben, Herrlichkeit, Gemeinschaft, all das, was heute fragmentarisch erfahrbar ist, durchzieht dort alles. Diese Perspektive gibt dem heutigen Gemeindeleben Gewicht und Trost. Die sieben Leuchter der Offenbarung stehen mitten in Spannungen, Kompromissen, Verfolgung und innerer Müdigkeit, und doch sind sie goldene Leuchter, von Christus selbst getragen und vom siebenfach intensiven Geist angesprochen. Das neue Jerusalem zeigt, wohin dieser Weg führt, zu einer Gemeinschaft, die ganz von Gottes Herrlichkeit bestimmt ist und in der Strom des Wassers des Lebens aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorgeht. Wer diese Vollendung vor Augen hat, sieht auch die unscheinbarsten Schritte des Glaubens in einem anderen Licht. Selbstbrüchiges Zeugnis, mühsames Festhalten und verborgene Treue stehen im Horizont einer Stadt, in der Gott und Mensch unauflöslich beieinander sind. Diese Hoffnung entwertet die Gegenwart nicht, sondern durchleuchtet sie, jede Antwort auf das Reden des Geistes, jede kleine Bewegung hin zu Christus fügt sich ein in die Geschichte, in der der dreieine Gott seine Wohnstätte und sein Königreich in einem endgültig verwandelten Kosmos zur Vollendung bringt. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut bereit gemacht. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Stiftshütte Gottes ist bei den Menschen, und er wird bei ihnen Stiftshütten, und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein und ihr Gott sein. Die Vision von den sieben Geistern und vom neuen Jerusalem bewahrt davor, das gegenwärtige Gemeindeleben entweder zu idealisieren oder zu resignieren. Sie zeigt, wie ernst Gott unsere Situation nimmt, er begegnet nicht mit Distanz, sondern mit einer gesteigerten, suchenden und stärkenden Wirkung seines Geistes. Zugleich richtet sie den Blick auf das Ziel, das Gott nicht aufgibt, eine Stadt, in der seine Gegenwart unhintergehbar ist und in der die Gemeinde als Braut des Lammes in vollendeter Gemeinschaft lebt. Wer sich von dieser Hoffnung prägen lässt, kann die spannungsreiche Gegenwart annehmen, ohne sich mit ihr abzufinden, und lernt, das leise Reden des Geistes inmitten von Alltag, Mühen und Kämpfen als Teil einer großen Geschichte zu hören, die im Licht der Herrlichkeit Gottes endet. Herr Jesus Christus, wir preisen dich, dass du als der Sohn mit dem Vater und durch den Geist zu uns gekommen bist und dass du heute als lebengebender Geist in deiner Gemeinde wohnst. Danke, dass deine Ökonomie nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern auf die herrliche Vollendung im neuen Jerusalem ausgerichtet ist. Stärke in uns den Glauben, dass du auch in unserer Zeit, mitten in Schwachheit und Verwirrung, deine Gemeinde als goldene Leuchter formst. Lass dein Leben in uns wachsen, dein Reich in uns Gestalt gewinnen und deine Gegenwart unsere wahre Ruhe und unsere sichere Hoffnung sein, bis dein ewiger Vorsatz völlig sichtbar wird. Dir sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.